HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Barbara Pieroth. Guten Abend.
Der persönliche Kontakt fehlt und es ist ein anderes Arbeiten, aber es ist auch positiv anders, weil man extrem effizient arbeiten kann.
Computerliebe, Computerliebe. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das auch in Zukunft ein Thema sein wird, diese digitale Beratung. Tatsächlich komme ich eigentlich sogar mehr gearbeitet.
Ein Meeting bringt für mich mehr wie ein Telefonat oder wie eine Videokonferenz.
Ja, welches Medium nutze ich jetzt eigentlich am sinnvollsten dafür? In welchem Kanal unterhalte ich mich jetzt mit meinen Kollegen? Ist es hier abgelegt, dort abgelegt? Machen wir das per E-Mail, machen wir das per Chatroom? Videoconferencing, Audioconferencing?
Ich bin allein, wieder ganz allein.
Ich habe den Eindruck, ich bin abends geschaffter, wie nach einem Bürotag, denn es ist alles intensiver.
Dort, wo sich Menschen sehr gut kennen, kann man auch viel per Videokonferenz machen. Die sind übrigens weniger emotional, habe ich festgestellt.
Während die Kinder gar nicht mehr oder nur ab und zu in die Schule dürfen, lernen die Erwachsenen umso mehr. Jitsi, Zoom, FaceTime, Teams, Mobiltelefone und Laptops füllen sich mit Apps, die digitale Konferenzen und Chats ermöglichen, mit all den bekannten Tücken. Denn oft genug bricht die Verbindung zusammen. Und mit dem Tischnachbarn mal kurz tuscheln oder sich einen vielsagenden Blick zuwerfen, von den anderen unbemerkt, das geht leider nicht. Wir müssen also ohne die emotionalen Signale und Nuancen der persönlichen Begegnung auskommen und damit verarmt unsere Kommunikation. Digitalisierung im Schnelldurchlauf, vielleicht eine Riesenchance, jetzt nachzuholen, was lange versäumt wurde. Gerade vollziehen sich Jahrzehnte in Tagen, was die digitale Transformation betrifft. Was macht das mit unserer Anwesenheitskultur, auch mit unserem Bedürfnis nach Nähe? Sie hören HR2 Kultur, der Tag. Seid ihr alle da, wie wir uns digitalisieren, haben wir heute getitelt. Und da weicht selbst die bodenständige CSU heute Abend notgedrungen ins Netz aus. Zum ersten rein virtuellen Parteitag ihrer Geschichte. Den Anfang haben diesen Monat schon die Grünen gemacht, mit gemischtem Ergebnis, so Angela Tesch.
Grünen-Parteitage sind in der Regel vergnügungssteuerpflichtig. Viele Emotionen, harte Debatten in der Sache, gerne auch gegen die eigene Parteiführung. Dank Corona gibt es Basisdemokratie nun aus dem Wohn- oder Arbeitszimmer.
Wir hoffen, dass das alles technisch klappt. Also ich persönlich weiß, wie man in eine Halle mit Tausenden von Leuten reinredet, wie man das so in den digitalen Raum reinmacht. Das ist auch für uns das erste Mal.
Sagt Parteichefin Annalena Baerbock und man merkt es ihr an. Sie wird aus dem Haus des Bundesvorstandes der Grünen in Berlin zugeschaltet. Baerbock lächelt und spricht bemüht fröhlich in die Kamera. Doch es kommt nichts zurück. Kein Applaus, kein Zwischenruf. Basisdemokratie im Netz mit 90 Delegierten, die brav abwarten, bis sie zugeschaltet werden.
Last Call für Beate. Ich sehe, Beate taucht nicht auf. Dann Jutta, dich habe ich schon gesehen. Liebe Jutta, bitte zeige dich. Auch du hast jetzt 3 Minuten.
30.000 Leute im Livestream. Über 4 Stunden lang können sie verfolgen, wie grüne Parteimitglieder meist vor Bücherregalen über fehlende Schutzmasken, fehlende Empathie für Alte, Flüchtlinge und über geschlossene Kita und Schulen diskutieren. Über teure Konjunkturprogramme, die Grünen auflegen würden, um Gesellschaft und Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Von Robert Habeck gibt es Analyse.
Die kapitalistische Globalisierung nach dem Prinzip Billigkeit ist an ihr Ende gekommen.
Es gibt Regierungsanspruch von einem, der selbst regiert in Baden-Württemberg.
Die Konjunktur- und Aufbauprogramme, die jetzt kommen, müssen grün imprägniert sein, damit wir mit unserem Kernthema mehrheitsfähig bleiben.
Und es gibt Mysteriöses.
Auch und gerade heute gibt es während aus dieser Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche und Veränderungen.
Gibt es noch ein technisches Problem?
Ja, und zwar nicht nur eins. Aber es gibt auch einen Chat nur für die Delegierten, der fleißig genutzt wird. Es gibt eine digitale Box, aus der Redner gelost werden. Und es gibt einen Gebärdenstream. Die Grünen sind schon lange digital unterwegs, sagt Geschäftsführer Michael Kellner, um die Partei mit ihren inzwischen über 100.000 Mitgliedern zusammenzuhalten und zu organisieren.
Corona war ein Schub für die Digitalisierung unserer Parteiarbeit. Doch wir stoßen an rechtliche Grenzen. Ich fordere die anderen Parteien auf, mitzumachen und das Parteiengesetz zu reformieren, um mehr Beteiligung und mehr digitales Arbeiten möglich zu machen.
Günstig ist dieser Internetparteitag übrigens nicht. Die Kosten für die Technik käme der Saalmiete gleich, sagt Kellner, die er für einen normalen Länderrat aufbringen müsste, je nach Größe bis etwa 50.000 Euro. Anne-Monika Spalleck vom Ortsverband Billerbeck bedankt sich am Ende bei den lieben Freundinnen und Freunden für den gut vorbereiteten Parteitag im Netz. Es ist nur ein halbes Lob.
Es fehlt die Stimmung, aber vor allem finde ich es schade, dass dieser Parteitag keinen richtigen Titel hat. Eindämmung, Erholung und Erneuerung. Ich finde, das ist viel zu nüchtern, zu mutlos und zu visionslos.
Normalerweise gibt es auf Parteitagen ja eine festgelegte Choreografie. Da hält der Parteichef eine Rede, wird immer wieder von Applaus unterbrochen und endet mit langem Beifall. Das geht virtuell nicht. Wer nicht redet, hat ja sein Mikro aus. Also wird bei der CSU heute Abend kein zustimmendes Gemurmel zu vernehmen sein, keine Zurufe, keine Buhrufe, keine Unruhe im Saal. Also all die Faktoren und Indikatoren, die dem Redner zeigen, wie er und seine Botschaften ankommen. Söder spricht stattdessen gewissermaßen in die schwarze Stille von seinem heimischen Arbeitszimmer aus. Und weil da so überhaupt keine Atmosphäre und Stimmung aufkommt, könnte Generalsekretär Blume theoretisch Applaus per Knopfdruck einspielen. Vorbereitet ist es angeblich jedenfalls. Professor Sophie Schönberger ist Co-Direktorin des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Uni Düsseldorf. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Professor Schönberger, der sogenannte Buzzer, der rote Knopf, den kennt man sonst eher von Sitcoms oder Quizshows. Wie künstlich wird ein solcher Parteitag?
Das ist natürlich dann ein Parteitag, der vollkommen zur Inszenierung wird. Also wenn ich jedes Live-Interaktionselement, auch jede spontane Willensbekundung oder Emotionsbekundung ausschalte, das ist natürlich dann etwas, was einer Inszenierung sehr nahe kommt und dem, was wir klassischerweise als Parteitage kennen, nicht mehr so furchtbar ähnlich ist.
Wir haben gehört, die Grünen haben schon einen virtuellen Parteitag hinter sich Anfang des Monats, aber die Spannung, die Stimmung wie beim Klassentreffen, das kann man virtuell nicht simulieren, zeigt auch deren Erfahrung. Andererseits, was ist die Alternative, solange Corona andauert, ganz auf Parteitage zu verzichten? Oder gibt es Formate, von denen Sie sagen, die könnten funktionieren?
Man hat natürlich nur sehr wenig Alternativen. Also theoretisch ist es möglich, kleine Versammlungen in sehr großen Hallen auch unter Anwesenden zu machen. Jetzt bei der Kandidatenaufstellung für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen ist das zum Teil schon gemacht worden. Aber das hat natürlich ganz klare Kapazitätsgrenzen, weil ich eben wirklich nur sehr wenig Menschen in einen sehr großen Raum bringen kann. Ansonsten ist man eben auf das Virtuelle reduziert. Aber das ist eben nur ein sehr, sehr schaler Ersatz.
Wesentlich für die politische Findung, Ausrichtung einer Partei ist die Debatte, der Austausch, der Schlagabtausch, das Für und Wider. Nun funktioniert das aber nicht bei virtuellen Konferenzen, auch deshalb, weil man gar nichts mehr versteht, wenn zwei gleichzeitig diskutieren. Was bedeutet das für die politische Streitkultur, auch wenn der Plenarsaal fast leer ist?
Also jenseits des Plenarsaals, fange ich da erstmal an, verändert sich natürlich die Debatte sehr stark, weil es im Grunde eher Monologe sind, die aneinandergereiht sind. Und das ist was, das wir in gewisser Weise schon kennen aus der Logik der medialen Debatte, wo nicht mehr oder noch weniger miteinander gesprochen wird und sehr stark immer schon für die Fernsehkameras, für die Radiomikrofone oder auch zunehmend für die Videoschnipsel auf Facebook produziert wird. Das ist was sich jetzt extrem verstärkt, dadurch, dass eben die anwesenden Debattenräume verschwinden. Im Bundestag ist es so, dass da ja auch schon vorher nicht immer volles Haus war. Deswegen ist da, würde ich sagen, der Effekt vielleicht noch am abgeschwächsten. Natürlich ist es nicht dasselbe, wenn nur ein Viertel der Mitglieder da sind. Aber sie sind noch da, sie sind noch körperlich anwesend. Und das ist wahnsinnig wichtig. Der Bundestag hat da eine ganz, ganz große Vorbildfunktion.
Jetzt gibt es kaum noch Wettstreit zum Beispiel um die AKK-Nachfolge. Das scheint wie eingefroren. Es ist inhaltlich Ruhe eingekehrt, kaum mehr Streit über die Asylpolitik zum Beispiel. Also ganz so, wie es der Wähler eigentlich mag. Heißt das, dass jetzt politische Entscheidungen schneller fallen, weil es ja Wichtigeres zu tun gibt und man sich da nicht verhaken möchte in kleinteiligen Diskussionen?
Das glaube ich nicht, denn es passiert ja auch in diesen Bereichen nichts es ist zwar im Moment wenig Streit, aber es ist eben, Streit mündet eben auch häufig in Entscheidungen und das tut er gerade nicht. Das heißt, so furchtbar viel passiert ja in den Politikbereichen, die nicht von Corona beeinflusst werden, im Moment auch nicht. Ansonsten haben wir gerade, was die Entscheidungsmechanismen angeht, eine Gleichzeitigkeit. Man könnte meinen, dass vieles schneller geht, weil jetzt eben schnell gehandelt werden muss. Und wir haben ja gesehen, bei allen Corona-spezifischen Maßnahmen sind Dinge wirklich in einer Rekordgeschwindigkeit beschlossen worden. Alles andere wird aber eher verlangsamt. Unter anderem eben auch deswegen, weil die kurzen Wege, der kurze Austausch zwischendurch, die Flurgespräche, die Raucherpause für diejenigen, die noch rauchen, die Kaffeepause, all das fehlt. Und das sind informelle Mechanismen, die Entscheidungsfindung auch ganz stark beschleunigen können.
Läuft denn Debatte so, dass Entscheidungen dann legitim sind? Gerade Online-Abstimmungen sind ja überhaupt nicht transparent, wie wenn jeder die Hand mit dem Kärtchen hebt. Die sind manipulationsanfälliger. Wo stoßen die dann an rechtliche Grenzen?
Also in der Tat sind Online-Abstimmungen in zweierlei Hinsicht schwierig. Zum einen sind sie von außen manipulationsanfällig. Es ist ja auch noch nicht so lange her, dass der Bundestag zum Angriff, zum Opfer eines ganz, ganz großen Hacking-Angriffes geworden ist. Das sollte man nicht vergessen, wenn man jetzt über Online-Abstimmungen im Bundestag redet. Und zum anderen sind sie ja auch für den Abstimmenden selber nicht transparent. Und das ist ein Problem, das am Beispiel der Wahlcomputer zum Beispiel schon vom Bundesverfassungsgericht vor ein paar Jahren aufgegriffen worden ist. Da hat das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt, wenn ich mein Abstimmungsergebnis in einen Computer eingebe und dann irgendwo am Ende ein Ergebnis kommt, durch einen Algorithmus produziert, ohne dass ich das nachvollziehen kann, das ist dann nicht mehr demokratisch legitimiert, weil es nicht mehr für mich nachvollziehbar ist und in diesem Sinne nicht mehr öffentlich ist. Aber diese Öffentlichkeit im Sinne einer Nachvollziehbarkeit, die ist elementarer Teil des Demokratieprinzips.
Und bei welchen Entscheidungen gibt es grundsätzlich juristische Beschränkungen? Also was darf gar nicht ohne physische Anwesenheit beschlossen werden?
Also der ganze Bundestag darf ohne physische Anwesenheit nichts beschließen, das ist ganz klar und das ist auch verfassungsrechtlich geboten. Darüber hinaus gibt es für politische Parteien im einfachen Recht starke Grenzen. Das heißt, ich darf insbesondere das Grundsatzprogramm nur unter Anwesenden ändern, ich darf nur die Satzung ändern auf einer Mitgliederversammlung und auch Vorstandswahlen, das ist für die CDU natürlich jetzt besonders interessant, gehen nach der jetzigen Rechtslage ausschließlich auf einen Parteitag, der sich körperlich anwesend trifft.
Das ist ja der Parteitag im Dezember, bei dem eigentlich der nächste Parteichef gewählt werden sollte. Selbst wenn man das Treffen virtuell abhalten sollte, können Sie sich das denn vorstellen, einen solchen Parteitag, wo es um die Nachfolge geht und dann laufen die eigentlich ja so leidenschaftlichen Bewerbungsreden virtuell?
Das kann ich mir tatsächlich kaum vorstellen. Also zum einen, weil natürlich die ganze Art der Diskussion, der Auswahl, auch der Prüfungen der Kandidaten eine völlig andere Richtung nehmen würde und in eine ganz, ganz andere Bahn gelenkt würde, als das normalerweise der Fall ist. Und auch hier hätten wir dann das Problem, durch welches technische Verfahren soll das denn wirklich gemacht werden, dass das wirklich sicher ist. Man könnte sowas wie eine Briefwahl organisieren. Das ginge dann aber wiederum nur mit mehreren Wahlgängen, die sich dann über Wochen hin erstrecken würden. Das ist alles tatsächlich sehr, sehr schwer vorstellbar.
Professor Sophie Schönberger, Co-Direktorin des Instituts für Deutsches und Internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Uni Düsseldorf. Vielen Dank. Es ist ja nicht unbedingt die Überzeugung, sondern die reine Not, die diesen Veränderungsdruck bringt und Institutionen und Unternehmen zu Experimenten zwingt. Heute also in Bayern Delegierte in Lederhosen vor dem Laptop. Und das ist ja auch das Schöne irgendwo an der Videokonferenz. Schnell mal Hemd oder Bluse über die Jogginghose, was man unten rumträgt, sieht ja sowieso keiner. Homeoffice, so schön gemütlich.
Wie bequem. Aufgestanden, Kaffee gekocht und ab ins Wohnzimmerbüro. Herrlich. Wer hat meinen Rechner?
So, dann gab es jetzt noch Fragen oder Meldungen?
Nee.
Felix, ja, Felix?
Mist. Live durchs Bild gelatscht. Mitten in der Klassenvideokonferenz der 5D im Nachthemd. Apropos Konferenz, wann war noch mal meine Telefonkonferenz? Ah, genau jetzt.
Mama.
Ach ja, Frühstück und Telefonkonferenz. Ab Zurück an die Schreibtische. So, Schulkind Nummer 1 erklärt, wie es auf Englisch nach dem Weg fragt. Schulkind Nummer 2, das einmal 1 abgefragt, versucht, die nötigsten Mails zu beantworten. Telefon klingelt, die Großeltern. Handy klingelt, die Kollegin. Haustür klingelt, der Paketbote. Kann ich hier nicht mal eine Minute... Corinna Tertl über Homeoffice, da bekommen die anderen Videokonferenzteilnehmer manchmal mehr mit, als einem lieb ist. Die Superfails, also Pleiten, Pech und Pannen, werden wir heute Abend noch einmal einstreuen in die Sendung. Corona hat einen sogenannten Technikboost ausgelöst. Ja, Gesundheitsämter melden Corona-Infektionen immer noch per Fax ans RKI, wo sie dann per Hand abgetippt werden. Diese Beispiele gibt es, aber auf der anderen Seite eben auch 300 Millionen Menschen weltweit, die am Tag in Zoom-Konferenzen sitzen. Diese Zahl kommt vom Unternehmen selbst. 300 Millionen am Tag heute, 10 Millionen waren es Ende letzten Jahres. Zoom, ein Corona-Wirtschaftswunder, aber keinesfalls der einzige Videokonferenzanbieter. Ein Marktüberblick von Tobias Klein.
In diesen Tagen kann man ja ein bisschen den Überblick verlieren, wenn mal wieder eine Videokonferenz ansteht. Sei es bei der Arbeit im Homeoffice, beim digitalen Familientreffen oder beim Chat mit Freunden. Skypen wir gleich über Zoom oder zoomen wir gleich über Skype? Hä? Oder nutzen wir doch Microsoft Teams oder Apples FaceTime oder Google Meet oder WhatsApp oder Jitsi oder was auch immer? Die Auswahl jedenfalls ist groß und jeder scheint irgendwie einen anderen Favoriten zu haben. Also fuchst man sich rein, am besten gleich in mehrere Programme. Skype. Skype kennt irgendwie jeder. Zumindest noch von früher, weil es vermutlich das erste richtig bekannte und populäre Programm für Videokonferenzen war und auch schon 2003 gegründet wurde. Auch ich wollte in diesen Tagen meinen alten Account wiederbeleben, aber wie hieß der gleich nochmal? Keine Ahnung. Das Passwort würde mir sowieso nicht mehr einfallen. Also habe ich mir einen neuen Account angelegt und gleich noch einen zweiten, über den der Sohnemann Musikunterricht bekommen sollte. Skype finde ich nach wie vor relativ leicht zu bedienen, aber ich weiß auch von den Datenschutzbedenken, die immer wieder geäußert werden. Aber nun ja, man wischt sie halt irgendwie gedanklich weg. Der Musiklehrer meines Sohnes, der ist dann ziemlich schnell auf Zoom umgestiegen. Das sei besser, hat er gesagt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben in den letzten Wochen so gedacht. Zoom verzeichnete unglaubliche Downloadzahlen in kürzester Zeit. Na gut, neue Plattform, neues Glück. Aber auf den ersten Blick fand ich total unübersichtlich. Der Musiklehrer schreibt, er würde einen Meetingraum erstellen und uns dann hereinlassen. Ich verstehe erstmal gar nichts. Die anderen Teilnehmer glücklicherweise auch nicht. Die ersten Musikstunden über Zoom laufen ziemlich chaotisch ab, weil es keiner so richtig kapiert. Es wird mehr mit technischen Herausforderungen gekämpft als musiziert. Naja, irgendwann hatten wir dann alle den Dreh raus, Learning by Doing eben. Mit der Tante chatten wir erst über Skype, aber das ruckelt zu sehr. Dann eben ab zu Zoom, das kennen und können wir ja mittlerweile, funktioniert prima. Aber sie will dann Google Meet ausprobieren. Und da streikt mein digitaler Erkundungsdrang erst einmal. Noch eine App? Noch eine neue Plattform? Nee, kein Bock. Wir bleiben also bei Zoom. In Unternehmen steht ja gerade Microsoft Teams ganz hoch im Kurs und jeden Morgen lockt viele Mitarbeiter im Homeoffice ein Skype-ähnlicher Anrufsound in die Konferenz. Teams und Skype gehören beide zu Microsoft. Teams ist also mittlerweile Standard in vielen Unternehmen. Und haben Sie am Anfang auch den schmatzenden Kollegen gehört, der gerade noch sein Frühstück gekaut hat? Oder die laute Kaffeemaschine von Kollegin XY? Tja, am Anfang hat keiner sein Mikrofon stumm geschaltet, wusste ja auch niemand, wo das Symbol dafür ist und dass man das besser tun sollte. Musste man auch erstmal alles rausfinden und lernen und deshalb einige Konferenzen mit unsäglichen Störgeräuschen überstehen. Jetzt kann man es mittlerweile, man wird routinierter. Und der Arbeitgeber? Der rückt vielleicht schon wieder ab von Teams, wegen der Datenschutzbedenken. Schließlich warnen mittlerweile die Berliner Datenschutzbehörde und verschiedene Verbraucherzentralen vor Teams. Allerdings auch vor Skype und vor Zoom. Und nun? Vielleicht doch zu Jitsi? Oder doch zu Google Meet oder zu FaceTime oder zur nächsten Startup-Videokonferenz-Software, die schon in den Startlöchern steht, kann uns ja eigentlich allen egal sein. Wir haben in den letzten Wochen so viele digitale Herausforderungen gemeistert. Soll sie doch kommen, die nächste Videokonferenz-App.
Wer kannte schon früher Zoom oder Jitsi? Nun sind sie zu einem virtuellen Treffpunkt für die Allgemeinheit geworden. Auch viele Rentner, die ja nicht zu den sogenannten Early Adopters zählen, haben sich sehr schnell an die Konferenz-Apps gewöhnt und machen Yoga darüber oder den Englischkurs bei der Volkshochschule. Corona zwingt zum Innovationsschub. Arbeitnehmer sind ins Homeoffice umgezogen, Schüler ins digitale Klassenzimmer. Geht doch irgendwie jedenfalls. Also keine Ausreden mehr. Aber nicht nur das Vertrauen in die Technologie ist gewachsen, auch das Misstrauen. Christian Schiffer ist Redakteur Netzwelt beim Bayerischen Rundfunk. Guten Abend.
Hallo.
Herr Schiffer, die Stiftung Warentest hat gerade 12 kostenfreie Konferenzangebote getestet. Ergebnis beim Datenschutz bekommen 11 ein Minus. Jetzt in der Krise musste das ja schnell gehen mit diesem Umstieg, weil wir rasch Programme brauchten, die jeder versteht, auch ohne IT-Support, leicht zu nutzen, aber auch leicht zu missbrauchen. Gehen wir also viel zu sorglos um mit solchen Programmen?
Ich finde schon, aber es war natürlich auch eine Zeit, wo man vielleicht auch keine andere Möglichkeit hatte. Ja, wir erleben ja gerade eine Art Digitalisierung auf Speed, eine Digitalisierung quasi im Hauruck-Verfahren. Und ich habe nochmal nachgeschaut, bei Skype gibt es zwar diese Videofunktionen schon seit 2006, aber eigentlich waren diese Videokonferenzen etwas, was eher so im Businessbereich angesiedelt war. Ich habe mit meiner Mutter zum Beispiel nie eine Videokonferenz gemacht, da musste erst Corona kommen. Und das ist dann ganz klar, dass dann plötzlich eben neue Unternehmen auf den Plan treten, alte, dass man natürlich auch dann diese Videokonferenzsysteme nicht genau weiß, wie man die benutzt, auf was man dort achten muss. Und ich glaube, viele auch, insbesondere Zoom, waren vielleicht auch überfordert mit der großen Aufmerksamkeit, die so dieser Anbieter plötzlich bekommen hat. Man muss fairerweise dazu sagen, dass sich da jetzt schon einiges verbessert hat, nicht nur bei Zoom, sondern auch bei den anderen Anbietern. Also man steuert da jetzt nach, man tut mehr auf den Datenschutz achten. Zoom zum Beispiel hat jetzt gerade erst eine Firma gekauft, die sich um Kryptographie kümmert, um die Verschlüsselung besser hinzubekommen. Aber natürlich gewöhnen sich auch die Nutzer daran. Also ich kann mich noch an Videokonferenzen erinnern, da waren Medikamente im Hintergrund zu sehen. Ich glaube, das passiert heute einfach nicht mehr.
Es gibt ja Programme, die lädt man runter, die verhaken sich tief im System und man weiß gar nicht so recht, welche Daten die abziehen. Wie ist das bei den Videokonferenzanbietern? Was bekommen die dann theoretisch über uns raus?
Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Also bei Zoom gab es zum Beispiel, und das hat für viel Empörung gesorgt, wenn man das Fenster klein gemacht hat der Videokonferenz, dann wurde das Zoom mitgeteilt. Ansonsten ist natürlich immer ein Riesenthema die sogenannten Metadaten. Also Metadaten wird immer unterschätzt in der Bedeutung. Metadaten, da geht es dann nicht um die Inhalte, sondern nur zum Beispiel, wer hat mit wem wann eine Videokonferenz gemacht, wie hieß diese Videokonferenz, wie lang ging die, wie viele Leute waren beteiligt. Und aus diesen Metadaten kann man zum Beispiel schon auch eine ganze Menge herauslesen. Und das ist auch noch ein Problem. Aber das Hauptproblem, was viele Videokonferenzsysteme haben, ist eben die Verschlüsselung. Ich würde deswegen auch dazu raten, sich jedes Mal auch zu überlegen, ob es immer eine Videokonferenz sein muss. Denn datensparsam ist das an sich halt insgesamt nicht. Und viele Sachen kann man ja auch vielleicht per Chat oder einfach per Telefonkonferenz oder Chatkonferenz oder wie auch immer auch ohne Bild erledigen.
Immer wieder ist Digitalisierung hierzulande in der Vergangenheit erstickt in endloser Planung. Es gab mühsame, kleinteilige Diskussionen über alle Eventualitäten. Jetzt dieser Schwung, es zeigt sich, Mitarbeiter können doch produktiv sein, auch wenn sie zu Hause arbeiten. Was ist das für Sie? Ein Zwangsschub?
Ja, also ich glaube, wenn Corona nicht gekommen wäre, dann hätten wir diesen Digitalisierungsschub nicht gehabt. Ich habe letztens gesprochen mit einem Unternehmen, das Videokonferenzen für Ärzte anbietet, Telemedizin. Das ist seit 2018 erlaubt. Er hat mir gesagt, da ging nichts voran und seit Corona haben sich diese Anfragen, ich glaube, verzehnfacht. Daran sieht man das schon. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat gesagt, dass vor Corona waren 12% der Arbeitnehmer im Homeoffice, jetzt sind es 25%. Also wir sehen, es ist immer noch eine Minderheit, aber wir haben es mit mehr als einer Verdoppelung hier zu tun. Und viel davon wird auch bleiben. Und ich glaube, dieser Zwang, den da Corona ausgelöst hat, das wäre ohne Corona alles sehr, sehr viel langsamer verlaufen.
Nun ist Corona eine Zäsur. Was bedeutet das zum Beispiel für Arbeiten, für Wohnen, wenn Twitter seinen Mitarbeitern zuruft, eigentlich braucht ihr nie wieder zurückzukommen ins Büro?
Ich glaube, dass wir da die Folgen noch gar nicht absehen können. Und möglicherweise sind die auch weitreichender, als wir das gerade beurteilen können. Also was sich jetzt schon zeigt, ist, dass im Silicon Valley die Leute wegziehen, einfach weil dort die Wohnkosten so teuer sind und zwar auch für gut verdienende Entwickler. Und wenn dann zum Beispiel ein Unternehmen wie Twitter sagt, ist es uns egal, von wo ihr arbeitet, dann überlegen die sich natürlich, für was sie ihr Geld ausgeben. Und dann ziehen sie vielleicht in Regionen, wo es sehr viel günstiger ist. Wir haben jetzt auch Diskussionen schon darüber, was mit zum Beispiel Bürotürmen passiert. Ja, ob die Bürolandschaften in Zukunft sich verändern. Aber ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass das auch die Art beeinflusst, wie Wohnungen gebaut werden. Wir haben ja hier in Deutschland das steuerlich geförderte Arbeitszimmer, eine deutsche Spezialität. Ich kann mir vorstellen, dass das in Zukunft eine noch viel größere Rolle spielt. Und dann haben wir natürlich noch eine Transformation, die nochmal darunter liegt, nämlich eine Transformation der Wirtschaft. Also Sie erinnern sich sicherlich, in den letzten Jahren war das große Thema immer die sogenannte Sharing Economy. Ja, Airbnb, wir benutzen Wohnungen zusammen. Oder Uber, wir benutzen Autos zusammen. Und diese Sharing Economy hat jetzt große Probleme, weil man will nicht mehr mit fremden Leuten zum Beispiel in einem Auto sitzen. Und was aufkommt, nennen die Beobachter Distance Economy. Also Geschäftsmodelle, wo es darum geht, Distanz zu halten. Und das ist etwas, das wird auch bleiben. Und deswegen glaube ich, letztendlich ist es noch viel zu früh zu sagen, ob Corona vielleicht in diesem Aspekt etwas Positives vielleicht bewirken kann. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es zumindest eine große Transformation bewirken wird.
Christian Schiffer, Redakteur Netzwelt beim Bayerischen Rundfunk, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sie hören H2 Kultur, der Tag, seid ihr alle da, wie wir uns digitalisieren? Unsere Leitfrage heute Abend. Manch einer hat da in den vergangenen Monaten ein paar Fettnäpfchen mitgenommen. Nicht jeder ist schließlich ein Digital Native. Wenn das ältere Ehepaar bei der digitalen Sportstunde gemeinsam mitmacht, aus Versehen das Mikro anlässt und die Frau ihren Mann permanent vor aller Ohren korrigiert, du machst das ja schon wieder falsch, peinlich. Wie auch die Videokonferenz mit Brasiliens Präsident Bolsonaro. Da hatte ein Teilnehmer wohl vergessen, dass die Kamera lief, zog sich plötzlich aus und ging duschen. Aber auch, was bei den eigenen Kindern so los ist, bekommt nun zwangsläufig jeder mit.
Kind befreit, Kampfspuren verarztet, Kinder in die Hofpause geschickt.
Wieso soll ich bei diesem Pulli meine Winterjacke anziehen?
Also Kinder in die Hofpause geschickt. Was ist denn jetzt? Ach so. Elektronisch quengelndes Spielzeug gehört definitiv verboten. Inzwischen seit 37 Nachrichten in der Redaktions-WhatsApp-Gruppe. Und gleich ist Instrumentalunterricht per Skype. Ja, ja, der wahre Charakter eines Musikinstruments erweist sich erst in der Krise.
Mama, wann gibt's was zu essen? Ich hab Hunger.
Essen, stimmt. Der Kram vom Frühstück steht auch noch da. Im Homeoffice braucht man Struktur, sagen die Experten. Seitdem habe ich ganz klar geregelte Zeiten für meine Nervenzusammenbrüche. Einen morgens, einen mittags und einen nachmittags.
Corinna Tertel, das Digitale wird gerade zur neuen Lebensform. Teams kommunizieren im Gruppenchat, Konferenzen laufen per Video, Chefs schreiben Rundmails. Für manche bietet das neue Freiheiten, für andere neue Zwänge. Hartnäckige Bedenkenträgerei ist vielerorts verschwunden, aber jetzt sehen wir auch, dass Videokonferenzen auf Dauer eben kein Ersatz sind für Tür- und Angelgespräche, für Teamgeist, gemeinsames Brainstormen, für das Schwätzchen in der Kaffeeküche, kurz für menschliche Nähe, für Anwesenheit. Dabei war die doch bis vor kurzem noch so wichtig.
Wisst ihr noch, diese widerliche Anwesenheitskultur? Chefs, die ihre Untergebenen am liebsten durch die offene Bürotür kontrollieren und deswegen darauf bestehen, dass sie den ganzen Tag da sind. Ach was, am besten gleich noch den ganzen Abend. Und dann die Konferenzen, um nicht zu sagen Meetings. Schlecht gelüftete Zimmer voller, oh mein Gott, Aerosole. Hier die Bremser mit dem eingebauten Dauerekel vor allem, was nicht schon 100-mal da war. Dort die Platzhirsche mit der Lizenz zum Unterbrechen und Zuquatschen. Und dazwischen die Genervten, die nur eins wollen, raus. Jetzt sind wir draußen Und wir werden uns noch nach ihr sehnen, der widerlichen Anwesenheitskultur. Denn jetzt sind alle abwesend. Die Chefs, die Bremser, die Platzhirsche, die Genervten. Aber sich gegenseitig den Tag versauen können sie trotzdem, sogar noch besser als vorher. Am ehesten natürlich durch ausgedehnte Video- oder Telefonkonferenzen. Die fressen nämlich zuverlässig mehr Zeit und Nerven als das schlimmste Präsenzmeeting. Bei dem einen Shepherds, der andere fliegt dauernd raus, die digitalen Virtuosen erteilen den Analphabeten Nachhilfe und im Videochat müssen natürlich die sichtbaren häuslichen Umstände oder die Frisuren noch kommentiert werden. Die Hälfte der verfügbaren Zeit geht also für eine Metakommunikation drauf, die uns dem eigentlichen Zweck der Sache keinen Millimeter näher bringt. Und in der anderen Hälfte der Zeit machen alle das, was sie schon immer gemacht haben, nur noch effizienter. Die Bremser können vielversprechende Vorschläge jetzt mit schlichtem Schweigen verhungern lassen. Und wenn das nichts hilft, aggressiv zu einem häuslichen oder technischen Thema wechseln. Ich höre euch nicht. Die Platzhirsche lassen das Mikro an und legen ihre Tonspur einfach überall drüber. Und die Genervten werden immer genervter. Gegenmittel? Keines. Im Meetingzimmer bemerken wir, wie die Stimmung kippt und können, wenn wir es denn können, intervenieren. Die einen eindämmen, die anderen zu Wort kommen lassen. Am Telefon oder Bildschirm fehlt die emotionale Feinmechanik. Die tausend kleinen Signale, Gesten, Blicke, Seufzer, mal an den Einzelnen, mal an alle. Die brauchen wir aber, um mitzubekommen, wenn die Kommunikation schiefläuft und noch mehr, um sie wieder auf die Spur zu bringen. Einziger digitaler Ausweg, es wird nicht mehr diskutiert, es werden Aufgaben verteilt. Am besten nur noch organisieren und dann den ganzen Tag E-Mails oder Chatnachrichten schreiben, weil man ja doch immer was vergessen hat. Von heimzubeschulenden oder zu wickelnden Kindern war ja noch gar nicht die Rede, aber auch ohne sie kommen wir im Homeoffice kaum zum Arbeiten. Die Schnellen und Effektiven zwingen sich deswegen noch schneller und effektiver zu werden. Die anderen schauen noch öfter verträumt oder verzweifelt an die Wand. Es fehlt eben die sanfte, ausgleichende Hand der sozialen Kontrolle. Und wenn uns wieder jemand was vorschwärmt, wie diese Krise neue, zeitgemäße Formen von Arbeit hervorbringt, dann nicken wir zwar eifrig, weil man das ja auf jeden Fall begrüßen muss, murmeln aber leise vor uns hin. Also diese Anwesenheitskultur. Es war ja auch nicht alles schlecht.
Aber es wird wohl noch dauern mit der Abwesenheit, der Anwesenheit. Hat nicht der britische Premier Boris Johnson noch vor kurzem gesagt, Homeoffice sei etwas für Faulpelze? Dabei belegt eine Studie der kalifornischen Universität Stanford, wer von zu Hause aus arbeitet, der liegt eben nicht auf dem Sofa, sondern der ist im Schnitt sogar noch effizienter als die Kollegen im Büro. Manche, haben wir gehört, übertreffen sich im Eifer selbst. Allerdings, im Zweifel sind sie auch deutlich müder. Es ist sogar schon die Rede von Zoom Fatigue, einer Müdigkeit benannt nach eben diesem Konferenztool. Professor Olaf Kramer ist Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Universität Tübingen. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Professor Kramer, warum ist das so? Warum machen uns diese Online-Konferenzen so schlapp?
Weil wir in unserer Beobachtung sehr gefordert sind. Also gerade dadurch, dass gewisse Kanäle wegfallen, ich nicht mehr höre an der Stimme des anderen, ob er etwas ironisch meint, wie ernst ihm etwas ist, ich das auch nicht mehr so gut sehen kann an seiner Mimik und seiner Gestik, weil all das ja doch sehr reduziert nur übermittelt wird. Deshalb sind wir im Grunde im ständigen Prozess zu interpretieren. Und das ist durchaus anstrengend. Und zugleich fühlen wir uns selbst beständig beobachtet. Also die Kamera ist ja immer auf uns gerichtet. Und es ist auch eine ganz andere Situation als in einem Meeting, in dem man auch mal ein bisschen abtauchen kann und nicht so sehr unter Selbstbeobachtung steht. All das führt dazu, dass einfach sehr, sehr viele Impressionen da sind. Dann laufen ja auch mehrere Bilder gleichzeitig ein. Es ist nicht so das Erlebnis eines Raums, sondern von ganz vielen kleinen Bildschirmen. Eventuell ist noch der Chat geöffnet und das Programm ist zu bedienen. Das heißt, es ist unglaublich viel los und das ist einfach anstrengend und fordert uns.
Und alles gleichzeitig. Es ist ja auch nicht möglich, Augenkontakt zu halten. Die Kamera befindet sich nicht hinter, sondern über dem Bildschirm. Sprich, wir können uns nicht direkt in die Augen schauen. Das geht immer ein bisschen schief daran vorbei. Was macht das mit uns?
Ja, in der Tat. Also man kann im Grunde die Entscheidung treffen, will ich die anderen beobachten können? Dann spricht man so an der Kamera vorbei. Oder ich treffe die Entscheidung, ich will den anderen das Gefühl vermitteln, dass ich sie direkt anspreche. Dann muss ich in die Kamera sehen, dann nehme ich aber die anderen nicht mehr wahr. Und das führt schon zu so einer gewissen Desorientierung und zu einem Gefühl, mehr so ins Ungewisse hinein zu kommunizieren als in einem normalen Meeting, wo ich einfach sehr viele Signale aufnehmen kann und auch immer das Gefühl habe, Feedback zu bekommen zu dem, was ich sage und dann ja auch im Grunde ständig ein Tuning abläuft. Das heißt, ich passe meine Gedanken, meine Überlegungen ja auch an das an, was mir sozusagen aus dem Raum zurückgemeldet wird. All das ist jetzt plötzlich nicht mehr so richtig da, dieser direkte Kontakt, Auge in Auge, den anderen wahrzunehmen und ihn auch emotional wahrzunehmen. Das ist also schwierig geworden.
Es gibt ja auch immer wieder Verzögerungen bei der Übertragung. Das heißt aber auch, dass wir Pausen vielleicht nicht mehr richtig analysieren können. Zögert da jetzt einer in der Konferenz, weil der von meiner Idee nicht so überzeugt ist? Ist das Ablehnung, Nachdenken? Hört er mir gar nicht so aufmerksam zu? Ist er nicht offen oder ist das dann einfach ein technisches Problem?
Genau, also es kann auch viele Fehldeutungen geben, dadurch, dass die Signale, die ankommen, irgendwie unklar sind und reduziert sind im Vergleich zur normalen Kommunikation im realen Raum, gibt es halt eine große Möglichkeit für Fehldeutungen, die sich da einfach ergeben in diesem Kommunikationszusammenhang. Ich meine, man kann das natürlich auch wieder lernen, das heißt, wir sind ja jetzt auch alle dabei, uns an solche Situationen zu gewöhnen. Das heißt, ab einem gewissen Punkt wird es dann auch wiederum zur Routine, dass das manchmal aussetzt und ich werde dann auch kapieren, dass ich das vielleicht nicht als Antwort und Reaktion auf meinen Kommentar sehen muss, dass der andere jetzt eingefroren ist, sondern als technisches Problem. Aber auch das, da sind wir wieder bei dem Punkt, diese Zoom-Konferenzen und anderen Videokonferenzen sind durchaus anstrengend, weil ich mich an diese ganzen Sachen erstmal gewöhnen muss und ich mich auch darauf einstellen muss.
Was ist Ihre Beobachtung? Wird noch genauso leidenschaftlich gerungen und gestritten um eine Idee oder um ein Produkt oder ist das mehr so ein funktionales Abarbeiten, wie wir das eben ja auch im Beitrag gehört haben?
Ja, tendenziell sind Debatten weniger emotional, also aus verschiedenen Gründen. Also erstmal ist es ja so, dass dieses Turn-Taking, also die Frage, wer ist eigentlich wann an der Reihe, dafür haben wir im normalen Miteinander irgendwie ein ganz feines Sensorium entwickelt. Wir merken, die Stimme des anderen wird etwas leiser, ich kann gleich loslegen oder dass wir über den Blickkontakt regulieren, dass der Nächste nun auch was sagen soll. All das funktioniert ja nicht mehr. Das heißt, wir haben eher eine hierarchische Struktur, wo derjenige, der das Meeting hostet, sagt, du bist an der Reihe und dann bist du an der Reihe und also dieses Turn-Taking gewissermaßen von oben gesteuert wird. Dadurch geht sehr viel Dynamik verloren und können sich auch Emotionen gar nicht so entfalten. Man kann das Ganze natürlich nun auch positiv wenden, kann durchaus auch sagen, diese Videokonferenzen haben die Tendenz, lösungsorientierter und sachlicher zu sein. Und manchmal ist das vielleicht auch durchaus gut, dass das so ist. Aber es gibt eben immer auch wieder Situationen, wo es sich ja lohnt, sich um eine Sache zu streiten und in eine Auseinandersetzung einzutreten, weil man aufgrund der Auseinandersetzung dann auch bessere Lösungen findet. Und diese Dynamik, die fehlt jetzt häufig.
Und da ist ja eben auch das Problem, dass bei der Videokonferenz nur einer oder eine sprechen kann. Wer ist das, der spricht? Spielen sich da bestimmte Typen in den Vordergrund? Sind es die, die vorher auch schon laut und dominant waren?
Ja, von der Tendenz her schon. Also zunächst mal werden Hierarchien sozusagen ja eher bestärkt. Also dadurch, dass dieses automatische Turn-Taking nicht so richtig funktioniert, nicht automatisch sich ergibt, wer als nächster redet, muss es ja in irgendeiner Form reguliert werden. Und das macht in der Regel derjenige, der das Meeting hostet. Und es werden dann auf zweiter Ebene, also neben der Tatsache, dass dieser Host steuert, wer an der Reihe ist, werden so existierende Hierarchiegefüge in einem Team dann eigentlich auch nochmal abgebildet, weil der auch darauf achtet, wer ist sozusagen auch hoch angeordnet und den auch entsprechend mit Rederechten versehen wird. Also es hat schon die Tendenz, eher so hierarchische Strukturen nochmal zu befördern.
Sie sind in der Lehre. Lernen, Arbeiten braucht lebendige Beziehung zu einem Wissenden, einem Verstehenden gegenüber, um Schwächere zu ermuntern, um zum Beispiel von einem Thema zu begeistern, um sich auszutauschen. Und das vermag nun mal kein Arbeitsblatt. Was geht da verloren?
Ja, also in der Tat ist die Lehre ja an den Universitäten und auch an den Schulen jetzt umgestellt worden in die digitale Welt und das verändert schon viel. Also das Lernen und das Studieren bedeutet ja eigentlich auch eine Art Eintauchen in eine neue Lebensform, zu der ganz viele neue Ideen gehören und viele Anregungen, die der Ortswechsel oft auch mitbringt für Leute, die ihr Studium beginnen. Und wenn man nun das Studium quasi aus dem häuslichen Kinderzimmer fortsetzt oder Jugendzimmer fortsetzt, geht da eben sehr viel verloren, so auf diesem Punkt der Anregungen des sozialen Gefüges und dieser sozialen Ebene von Ausbildung und Wissensweitergabe.
Jetzt werden wir auf absehbare Zeit Homeoffice und Konferenzen haben. Was ist das für Sie, eine Art Kollateralnutzen der Corona-Krise, weil wir jetzt eine Modernisierung eben schneller durchziehen, die ja eigentlich sowieso notwendig war? Oder ist das eine Verflachung von Kommunikation?
Es hat aus meiner Sicht positive wie negative Aspekte. Also positiv ist sicher, dass wir jetzt uns daran gewöhnen, neue Kommunikationstools zu nutzen, dass wir die kennenlernen und sich im Grunde erstmal unser Repertoire an Möglichkeiten dadurch vergrößert. Und man kann sich ja auch Situationen vorstellen, also nach der Corona-Krise wird man sich vielleicht fragen, ob es nötig ist, 4 Stunden ins Flugzeug zu steigen, um sich eine Stunde mit jemandem zu besprechen irgendwo. Also diese Kultur, wenn die verschwindet, ist es vielleicht auch nicht in jedem Fall schlecht. Also insofern gibt es diese positiven Aspekte, aber es gibt auch negative Aspekte, dass man eben doch sagen muss, die virtuelle Begegnung ist nicht dasselbe wie die Begegnung in einem realen Raum, weil dieses Miteinander und der direkte Austausch und die Begegnung ja auch doch etwas sind, was uns als Menschen einfach auszeichnet und was zu unserer nicht nur Kultur, sondern im Grunde zu unserem Wesen, das anthropologisch zu uns gehört. Und das kann man eben jetzt nicht einfach abstellen und komplett in ein virtuelles Szenario überführen.
Der Rhetoriker und Literaturwissenschaftler Professor Olaf Kramer von der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Besten Dank. Vorhin hat der Kollege Reinhard Axelt vom Terror der Abwesenheit gesprochen. Gelobt sei also doch wieder die Anwesenheitskultur. Hadija Haruna-Oelker nimmt da nun eine andere Position ein. Digitalisierung im Schnelldurchlauf ist doch gerade gut, findet sie. Und eine Rückkehr in die alte Welt, zurück zur alleinigen Präsenzkultur. Warum?
Anstatt Pandemietrübsal zu blasen, feiere ich die Turbo-Digitalisierung. Wir sind gerade Teil eines unfreiwilligen Experiments, ob und wie digitales Leben und Arbeiten in Zukunft funktionieren kann. Und wer hätte gedacht, was da so alles geht in kürzester Zeit? Und was ich alles in den letzten Wochen gelernt habe, weil ich es musste. Nehmen wir als Beispiel die Explosion Homeoffice. Während wir vergangenes Jahr in Sachen flexible Arbeitszeitmodelle ganz schön hinten dran lagen und eine ArbeitgeberInnenumfrage der Bitkom noch ermittelt hat, dass knapp 40% der Betriebe nur gelegentlich Homeoffice anbieten und sich schwer damit tun, obwohl technisch nichts dagegen spricht, wird jetzt zum Schutz der ArbeitnehmerInnen Homeoffice verordnet. Und auch wenn sich viele nach Bürokontakten sehnen und digitale Meetings zum Teil nervig sind, erleben wir jetzt, wie der erzwungene Lerneffekt neue Modelle in unserer Arbeitskultur verankert und wie sich der Sprung in die digitale Zukunft anfühlt. Apropos Lernkurve. Undenkbar wäre vor Corona auch gewesen, dass innerhalb weniger Tage SchülerInnen und Auszubildende nach Hause geschickt werden, um fortan über elektronische Plattformen und per Internet unterrichtet zu werden. Kein Arbeitskreis, keine Grundsatzdebatten, kein Ruf nach Budget. Stattdessen wurde das Forschungs- und Bildungswesen zwar vom plötzlichen Digitalisierungsdrang kalt erwischt und besonders hart traf es auch die Schulen, die ohnehin schon unter chronologischer Unterdigitalisierung leiden, doch zeigt sich, dass viele Schülerinnen, die Medienkompetenz eigentlich in den Schulen hätten lernen sollen, jetzt besser auf diese Szenarien vorbereitet sind als die Schulen selbst. Und dass digitales Lernen eben nicht heißt, einfach mal Frontalunterricht über Skype anzubieten. Aber was heißt es denn jetzt genau und welchen zusätzlichen integrativen Nutzen kann digitales Lernen praktisch haben? Mit dieser Frage muss sich nun beschäftigt werden. Alle Bildungsbereiche lernen jetzt dazu oder sind gezwungen, dazu zu lernen. Auch rechtliche Fragen beim E-Learning müssen geklärt werden. Wir können davon ausgehen und hoffen, dass vieles nach Corona nicht wieder vergessen wird. Alles hat sich irgendwie verändert, auch unser Konsumverhalten. Erstaunlich, wie viele Unternehmen ihre Betriebe mit Online-Hilfen am Laufen gehalten haben. Wie zum Beispiel kleine Läden plötzlich Lieferdienste von Buch und Bier per Lastenrad angeboten haben. Die Digitalisierung des Zwischenmenschlichen und unser Drang nach Gemeinschaft in schweren Zeiten führen also zum wilden Experimentieren mit Kommunikations- und Spielmitteln. Und sie führt mancherorts auch zu einer Inklusion von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen sonst ausgeschlossen wären. Und diese Zeit bietet auch den Nicht-Digital Natives die Chance aufzuholen, den Frühgeborenen und digitalen Rentnern. Die Frage ist, was bleibt nach der Pandemie von diesem Schwung übrig? Und vor allem, was davon wollen wir behalten?
Also, Digitalisierung steckt voller Chancen. Die frühere Harvard-Professorin Zuboff hat geschrieben, digitale Technologie ist immer das, was die Gesellschaft will, dass sie ist. Gestalten wir also diese neue Realität, oder? Abwesenheit ist auch keine Lösung. Politische Energie geht verloren, zwischenmenschliche Nähe, Unmittelbarkeit, ein kreatives Umfeld. Beide Standpunkte haben wir heute Abend gehört. Armin Assee ist Professor für Soziologie in München. Er gibt das Kursbuch heraus und hat das Buch geschrieben Muster der digitalen Gesellschaft. Guten Abend.
Hallo, schönen guten Abend.
Herr Professor Nachsee, die Nähe hat gerade einen schweren Stand. Bundeskanzlerin Merkel sagt, Abstand ist Ausdruck von Fürsorge. Atomisieren wir jetzt als Gesellschaft? Also befördert das noch mehr Individualismus?
Ich glaube nicht, dass wir atomisieren. Womöglich steigt auch nicht der Individualismus. Wir merken aber, wie abhängig wir eigentlich von Formen sind, uns mit Medien in eine Nähe zu verschaffen, die ja durchaus sehr voraussetzungsreich ist. Also auch miteinander zu sprechen, anwesend zu sein, das ist ja mediatisiert durch bestimmte Formen von Sprache, durch Gesten, womöglich durch Berührungen, durch unmittelbare Sichtbarkeit. Und jetzt kommunizieren wir mit anderen Medien, das übrigens nicht nur professionell, sondern durchaus auch privat mit Screens, auf denen wir den Menschen gewissermaßen auf einem Bildschirm nur sehen oder womöglich nur hören, wo bestimmte Formen, sagen wir mal, der Wahrnehmung verloren gehen, aber andere durchaus mehr da sind als vorher. Also ich würde sagen, es ändert sich sehr stark die Form, wie wir Nähe und Distanz herstellen. Aber natürlich ist die unmittelbare Begegnung durch nichts zu ersetzen. Das merken wir im Moment wirklich sehr, sehr, sehr deutlich.
Früher wäre Anwesenheit ein Wert an sich, wenn der Fürst zum Beispiel eine Gesellschaft mit seinem Besuch beehrte. Und das ist ja auch immer noch so, wer nicht eingeladen wird, zu einer Geburtstagsfeier zum Beispiel, zu einer Hochzeit, gehört eben dann auch nicht dazu. Was ist heute der Wert von Anwesenheit? Würden Sie sagen, der hat sich verändert?
Also der verändert sich schon in manchen Zusammenhängen. Also wir sollen im Moment ja tatsächlich abwesend sein und sind dann noch stärker darauf hingewiesen, wie bewusst wir Anwesenheit herstellen müssen. Also wer ist eigentlich bei einer Videokonferenz dabei? Wer hat dort eigentlich die Chance, sich zu Wort zu melden? Das ist manchmal viel, viel schwieriger als in einem gemeinsamen physischen Raum. Wer wird gehört? Wer wird nicht gehört? Wer leitet eine Sitzung? Wer ist eigentlich in dem Programm sichtbar? Sind womöglich nur die sichtbar, die die Sitzung leiten und die andere nicht, wenn es zu viele sind und so weiter. Also man sieht, dass es jetzt Fragen gibt, die, wenn wir sie übertragen würden, auf Anwesenheitskommunikation eigentlich auch gelten, uns aber nicht so direkt auffallen. Also wenn jemand physisch da ist und nichts gesagt hat, glauben wir, dass er präsenter war, als wenn er jetzt in solch einer Videokonferenz nichts gesagt hat. Aber das ist womöglich noch was Unterschiedliches, weil die anderen vielleicht gar nicht gesehen haben, dass er oder sie da war. Und man sieht, wie voraussetzungsreich so Selbstverständlichkeiten sind für einen Soziologen, geradezu ein perfekter großer Versuch.
Wenn Corona eines Tages mal vorbei ist, dann sind wir eine Gesellschaft getrimmt auf Hygiene, auf Abstand halten. Wird es jemals wieder unbeschwerte Umarmungen geben, große Abendessen? Schließlich haben wir gelernt, dass der andere eine potenzielle Virenschleuder ist. Bekommen wir das wieder raus aus unserem Kopf?
Ich glaube schon. Also wir sind im Moment natürlich sehr geeicht darauf, die Veränderungen stark wahrzunehmen. Also unser Alltag ist ja durchaus sehr stark, um mal in der Sprache zu bleiben, kontaminiert durch das Virus und durch die Folgen des Virus. Aber das wird auch wieder verschwinden. Natürlich wird es wieder verschwinden. Es wird all die Dinge, von denen Sie gerade gesprochen haben, wieder geben. Und ich glaube selbst ohnehin nicht so sehr daran, dass relativ kurze Ereignisse, und selbst wenn sie ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, so stark in die Gesellschaftsstruktur einwirken oder sie verändern, dass es zu dauerhaften Veränderungen tatsächlich kommt. Ich meine, das 20. Jahrhundert war voll von Katastrophen. An der grundlegenden Gesellschaftsstruktur hat das gar nicht so wahnsinnig viel verändert, auch wenn sich das erstmal jetzt sehr kontraintuitiv anhört. Insofern glaube ich, dass das alles wiederkommen wird, aber wir werden einen Lernprozess durchmachen. So ähnlich, wie ich es gerade gesagt habe, dass manche der Dinge, die uns selbstverständlich erscheinen, jetzt sozusagen auch sichtbar in dem werden, dass es doch sehr voraussetzungsreich ist. Also was es bedeutet, aus der eigenen Wohnung rauszugehen, was es bedeutet, abwesend zu sein, was es bedeutet, dass Kinder nicht die ganze Zeit bei den Eltern sind, was es bedeutet, Kommunikationssituationen herzustellen, was es vielleicht auch für Parteitage bedeutet, dass man eine Stimmung mal so eben nebenbei mithören kann, was man jetzt sozusagen elektronisch nicht kann. Und das gilt vielleicht auch für Familienkommunikation. Also vielleicht lernen wir ein bisschen, das muss ich zumindest als Hochschullehrer im Horizont haben, dass wir wenigstens ein bisschen daraus auch was lernen.
Corona verschärft schon vorhandene Tendenzen, zum Beispiel die Ungleichheit der Gesellschaft. Für die Supermarktkassiererin und den Busfahrer durften Homeoffice und Videokonferenzen eher ein Luxusproblem sein. Man spricht vom Digital Divide, der digitalen Kluft. Wenn jetzt Corona und die momentanen Lebensumstände noch Monate andauern, wie groß wird diese Kluft?
Also wir wissen, dass aus Krisen ganz unterschiedlicher Natur, dass Trends oder Strukturen der Gesellschaft noch sichtbarer werden. Und dazu gehört natürlich auch die soziale Ungleichheit. Also schon die banale Tatsache, dass wir unterschiedlich mit elektronischen Mitteln ausgestattet sind, aber dass diese Apparate auch in unterschiedlich ausgestatteten Wohnungen stehen, dass eine Familie mit einer kleinen Wohnung und vielen Kindern natürlich anders auch auf diese elektronischen Dinge, auf diese Formen von Kommunikation zugreift und zugreifen kann, als womöglich jemand, der alleine oder zu zweit in einer 150 Quadratmeter Wohnung wohnt. Das ist irgendwie klar und das wird uns jetzt irgendwie nochmal sichtbarer. Also Krisen machen auf Strukturen von Gesellschaft tatsächlich aufmerksam. Also ganz jenseits der Digitalisierung erleben wir das ja auch. Also wir reden von systemrelevanten Berufen, die im Moment Berufe sind, die sichtbar werden. Vorher sind die auch sichtbar gewesen, aber es hat keiner gesehen, wenn ich das mal paradox formulieren darf. Und das ist jetzt tatsächlich der Fall. Das ist eigentlich eine Lupe, so eine Krise, weil wir bestimmte Dinge genauer sehen.
Sie schreiben in Ihrem Buch über die digitale Gesellschaft, dass Computer Muster erkennen, Daten ordnen und neu gruppieren. Und das hätten Gesellschaften schon seit dem 19. Jahrhundert getan, zum Beispiel mit Sozialstatistiken. Sprich, die moderne Gesellschaft war eigentlich schon digital, bevor es überhaupt Computer oder digitale Technik gab. Hilft uns denn dieses Wissen in der gegenwärtigen Situation?
Ja, es könnte schon ein bisschen helfen. Ich meine, das ist ja im Moment eine Krise, die, wenn man es genau hinguckt, die sich selber digital beobachtet. Also wir sind ja umstellt eigentlich von digitaler Selbstbeobachtung der Pandemie und der Gesellschaft. Wer bewegt sich wohin? Was sind die Bewegungsmuster? Was sind die Infektionsmuster? Welche Gruppen der Gesellschaft sind gefährlich für andere? Wie entwickeln sich die Zahlen? Welche Korrelationen gibt es zwischen Verhalten und der Entwicklung von Infektionsgeschehen? Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir werden eigentlich noch stärker daran gewöhnt, dass wir sowas wie eine digitale Selbstbeobachtung der Gesellschaft haben. Das gilt übrigens nicht nur dafür, das gilt auch für die digitale Informationsbeschaffung. Also viele Menschen werden das erste Mal jetzt darauf hingewiesen, wie stark das Internet eigentlich der Kontakt zur Welt außen ist. Das Fenster zur Welt, das ist ja fast eine Parabel auf Windows. Ja, also man guckt sozusagen in Fenster und sieht dort etwas. Aber natürlich auch andere Digitaltechniken, das bargeldlose Bezahlen zum Beispiel oder digitale Familienkommunikation. Das sind ja alles Dinge, bei denen man sozusagen diese Mustererkennungstechnik jetzt verwendet, um zu kontaktlosen Kommunikationsformen zu kommen. Da lernt die Gesellschaft eine ganze Menge. Das heißt, diese Technik diffundiert jetzt auch in Gruppen der Gesellschaft, die damit nicht so richtig viel zu tun haben. Das schrecklichste Beispiel ist vielleicht das Sterben am iPad. Vielleicht haben Sie die Bilder aus Italien auch gesehen, wo sozusagen man nicht zu den Sterbenden hin konnte aus Gefahr der Infektion und man dann mit iPads das letzte Mal miteinander kommuniziert hat. Auch das ist ja fast eine Parabel auf eine digitalisierte Welt.
Die frühere Harvard-Professorin Sue Bauff hat geschrieben, digitale Technologie ist immer das, was die Gesellschaft will, dass sie ist. Was machen wir jetzt also mit diesen Beschränkungen? Wie gestalten wir diese neue Realität, wie es heißt?
Ja, das mit dem Wollen, da bin ich nicht so ganz sicher, ob die Kollegin da so recht hat. Also vieles von dem, was so entsteht, das ist auch nicht unbedingt das, was wir unmittelbar wollen, sondern das sind Strukturen, die natürlich entstehen. Also wir sehen natürlich, dass die Krise auch dazu beiträgt, dass viele der Dinge, die wir etwa im Konsum kennen, die wir beim Verkaufen kennen, die wir in Plattformökonomien kennen, jetzt natürlich verstärkt werden, weil viel mehr Dinge im Internet gekauft werden, ausgeliefert werden, wir die Informationsbeschaffung, ich habe es schon gesagt, sehr stark übers Internet machen. Also das ist jetzt geradezu ein Verstärkereffekt tatsächlich für Digitaltechnik und für digitale Geschäftsmodelle. Und wie gestalten wir das? Im Moment muss man ja sehen, dass wir diese Geschäftsmodelle womöglich sehr stark schätzen, aber gleichzeitig die ganzen Probleme, die daran hängen, natürlich weitergehen. Ja, also wir wissen, dass die meisten digitalen Geschäftsmodelle nicht nur das tun, was sie auf ihrer Benutzeroberfläche tun, sondern Daten sammeln. Gesammelte Daten sind eine starke sowohl ökonomische als auch Kontrollmacht. Damit muss man entsprechend umgehen und die Krise versetzt, sagen wir mal, die Ökonomien, die auf digitale Verbreitungstechnik als auch Analysetechnik setzen, natürlich in eine viel bessere Position als die klassischen Ökonomien. Und das wird schon auch Auswirkungen haben, die wir wahrscheinlich erst hinterher sehen können.
Der Soziologe Armin Nassei, Professor in München, vielen herzlichen Dank. Sein Buch Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft, ist im CH Beck Verlag erschienen. Corona zwingt uns, Nähe und Distanz neu zu justieren. Für manche ein harter Testlauf, für andere ein großes Experimentierfeld. Das war HR2 Kultur, der Tag. Seid ihr alle da? Wie wir uns digitalisieren. Mitgewirkt am Tag haben diese Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Hadidja Haruna-Oelker, Tamara Marschalkowski und Birgit Spielmann. Am Mikrofon verabschiedet sich Barbara Pieroth.